25 Birds of People.
I'm now in season 19.
Presented by Volksbank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 19 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Volksbank mit Aufwind für deine Vorhaben. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein achter Gast in Season 19 ist Lars Reichel, Head of Sales bei der zur bayerischen Börse gehörenden Getex und aus meiner Sicht einer der rockigsten Podcaster der Finanzwelt. Lieber Lars, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Servus und ganz lieben Dank für die Einladung, lieber Christian.
Ich freue mich sehr, wir hauen einen Zeitstempel auf diese Folge drauf. Wir nehmen auf am Mittwoch, den 4. Juni 2025. Wir senden am 11. Juni, da erscheint dieses Ding. Und am 3. Juni, also aus Aufnahmesicht gestern, haben wir uns beim Zertifikate Award Austria getroffen. Und darüber sprechen wir dann im zweiten Teil der Folge ausführlich. Lieber Lars, ich beginne mit meiner Frage. Darf ich dir Salziges oder Süßes anbieten? Soletti oder Mannerschnitten, diesmal umgekehrt gefragt.
Unbedingt salzig, die Soletti gerne von dir.
An dich.
Danke, von dir.
An dich. Wunderbar. Ein Händler vis-à-vis, man merkt es, ein Sales-Experte. Ich fühle mich daheim, auch deinen Podcast werden wir nachher ansprechen. Ja, du bist Deutscher, du bist in Wien wegen des Zertifikate-Awards, hast auch sonst immer wieder mit Österreich zu tun, aber Karriere-Werdegang. Ich habe mir im Vorfeld wieder deine LinkedIn-Einträge angesehen, Eurex so als erstes Stichwort. Ja, wie hat es bei dir begonnen?
Du, nach dem Matura bei mir, das war 1993, dem Abitur, bin ich wie vielleicht viele in ein Loch gefallen, weil ich einfach keinen Plan hatte, was ich machen sollte. Und irgendwie sagte meine Großmutter damals, du geh doch zu einer Bank, die haben immer Geld.
Das hat meine Mutter gesagt damals auch, geh zu einer Bank und ich bin stolz auf den Buben dann, genau. So sagt man das als Mutter oder als Oma, ja.
Du, und dann habe ich mir das Telefonbuch geschnappt, habe Bewerbungsschreiben geschrieben, ich glaube 30. Hab die in Frankfurt, bin ich mit meinem Vater damals abgefahren, hab die bei den Großbanken und Privatbanken in die Briefkästen geworfen. Am Sonntag, das weiß ich noch ganz genau. Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben geguckt, was passiert. So, und dann gab's eine Zusage einer damals mir wenig bekannten Bank, die ich fairerweise wirklich aus dem Telefonbuch gefunden habe, nämlich Schröder Münchmeier Hengst & Co.
Okay, kannte ich auch nicht, muss ich zu sagen. Okay, und dann sagt ihr, und ja.
Ja, war eine Privatbank in Frankfurt mit Sitz in München, Offenbach damals noch und Hamburg, Eigentümer geführt und damals noch zur Lloyds Group gehörend. Mhm. Ja, und da habe ich meine Bankkaufmannsausbildung gemacht.
Also ist es eine Vollbank gewesen oder war es spezialisiert auf Aktienhandel?
Vollbank, sogar mit spezialisiert auf das Aktien- und Auslandsgeschäft damals. Okay. Und deswegen hatte ich das Glück, auch zwei Wochen meine Ausbildung in Hamburg verbringen zu können, am schönen Ballindamm.
Schön. Und auch Filialgeschäfte und so weiter, Kundenbetreuung, Kontoauszüge einteilen, Schaltertraum.
Volles Programm,
da wird man dann zum Sales-Experten.
Albtraum.
Ja, schon. Bei mir war es auch so in den 80er Jahren in Österreich, Kontoauszüge einteilen, mit den Kunden in den Safe gehen. Am meisten geliebt habe ich in der Kassa stehen. Da konnte ich so schön Schmäh führen auf Innerisch und abschalten. Ja, 8 Transaktionen, die sich immer wieder wiederholt haben von Dingen. Damals gab es halt noch Valuten, vor dem Euro, wo man noch Fremdwährungsbestände hatte. Das war immer ein Spaß, ja. Gut, wie ist es dann bei dir weitergegangen? Wann ist die Richtung Wertpapiere und Handel schön langsam gekommen?
Du, am Ende der Ausbildung ist mir dann ein Angebot oder hatte ich zwei Angebote. Zum einen in der Sales Trading für Aktien selbst zu gehen oder eben in dem Bereich DTB, Deutsche Terminbörse, ja, also der Vorläufer der Eurex.
Wir hatten mal eine Ötop.
Ja, genau. Ich erinnere mich, ja. Dort übernommen zu werden. Und das Angebot habe ich sehr gerne wahrgenommen und habe das dann mit einem dualen Studium an der damaligen Hochschule für Bankwirtschaft verknüpft.
Mhm. Spannend.
Ja.
Und was genau war dann dein DTB-Job? Market Maker, Trader, Händler, was hast du da gemacht?
Das war damals so Sales Trading. Ja? Okay. Also wir haben wirklich Kunden angerufen, Kundenaufträge ausgeführt, keine eigenen Positionen genommen, aber wirklich Kundenhandel für Eurex, Optionen und Futures eben damals.
Damals vor allem DAX nehme ich an und der Bund Future war ja auch gewaltig.
Ne? Der war auch gewaltig, richtig. Und damals habe ich schon ein Netzwerk zu meinen österreichischen Kunden aufgebaut. Ja, weil das war Mitte der 90er, waren das die üblichen Verdächtigen der damaligen österreichischen Großbanken auch, zu denen ich bis heute noch Kontakt habe.
Und die sind noch immer üblich und verdächtig, ne? Teilweise.
Ja, teilweise.
Verdächtig auf jeden Fall, aber üblich sind es zum Teil nicht mehr. Es geht ja dann eine parallel zu deiner persönlichen Geschichte, auch eine Bankengeschichte los, was die UBS betrifft. Und wenn ich SBC Warburg jetzt erwähne, im Jahr 1998 in Frankfurt, dann aber erzähl mal selbst weiter. Wir haben da im Vorgespräch schon einiges.
Ja, also die Schröder-Münchmeier-Hengst-Privatbank wurde damals von der Schweizer Bankgesellschaft übernommen. Mhm. Und ich glaube, ein halbes Jahr später gab es die größere Fusion Bankgesellschaft-Schweizer Bankverein zur heutigen UBS. Und damit bot sich damals beziehungsweise bei SBC Warburg die Gelegenheit, in das strukturierte Produktegeschäft einzusteigen. Mhm. So, das war um die 2000-Wende natürlich der Hype. Da gab es noch nicht allzu viele Player im Markt. Es war sehr viel manuell, sehr viel Excel, aber wie immer, man lernt dadurch. Wenn man es mal selber gemacht hat, habe ich sehr viel gelernt.
Das heißt, von der DTB kanntest du Call, Put, Straddle, Butterfly und den ganzen Wahnsinn.
So ist es.
Und das hat man dann wunderbar strukturieren können, dieses Verständnis in Auszahlungsprofile.
Ganz genau, ja. Und parallel dazu musste natürlich noch viel Marketing betrieben werden, weil das damals in den Kinderschuhen steckte. Also das Ausbildungs-, das Informationsangebot war bei weitem nicht auf dem Stand, wie man es heute kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt, sondern da hast du und ich uns oder noch über Teletext informiert, weit bevor es NTV gab. Also das waren andere Zeiten. Ja, dort gab es Printmagazine, die monatlich verschickt wurden. Dort wurden noch in der Börsenzeitung, in den amtlichen Publikationen Kassakurse veröffentlicht. Ja, war spannend. Und deswegen musste man auch bezüglich der Kassakurse mittags auch noch Kassakurse wirklich telefonisch mit dem Börsenmakler fixieren. So, ja. Da haben wir angerufen mit dem Kursmakler und sind, ich weiß nicht mehr, wie viel 100 Kennnummern ist jeder Händler durchgegangen und hat Kurse gemacht.
Ja, wunderbare Zeit. Ich habe es immer wieder erwähnt im Podcast, ich nutze die Chance jetzt auch, weil wir Filialen angesprochen haben. Mein Job war zum Beispiel, den Kurszettel der Wiener Börse dann in den Aushang zu hängen, dass man es von der Straße aus sieht. Da sind Schlangen gestanden, ja. Die scharf waren auf die Kurse. Ja. Das war damals exklusiv. Ja. Das war schon, da hat man eine gewisse Macht gehabt. Na gut, dann Jahrtausendwende und UBS Europe ist dann irgendwann einmal die Warburg-Geschichte weitergegangen. Erzähl mal nur kurz diesen Step, weil in Wahrheit hast du ja den Arbeitgeber nicht gewechselt, stehen aber verschiedene Arbeitgeber bei LinkedIn, weil sich beim Arbeitgeber was verändert hat.
So ist es, ja. Eigentlich hat sich um mich rum immer sehr viel getan und es gab gar keine Notwendigkeit, mich groß zu verändern, weil sich, wie du schon sagtest, der Arbeitgeber massiv bewegt hat. Die Bewegung, weil du die 2000er-Wende ansprachst, gab es ja alle möglichen Vorbereitungen, welche Systeme alle ausfallen. Ich erinnere mich noch an die unzähligen Dieselgeneratoren, die im Hinterhof aufgestellt wurden, wo letztendlich doch nichts passiert ist. Toi, toi, toi. Also, aber um mich herum hat sich sehr viel bewegt und ich hatte damals die Gelegenheit, meine Vertriebsinfrastruktur, mein Kundenportfolio aufzubauen. Etwa Deutschland, Österreich und Luxemburg. Die Märkte, die ich primär betreut habe, mit Intermediärskunden, also ganz klassischerweise B2B-Vertriebsbanken. Ja, und zwischendurch habe ich nochmal ein Jahr Ausflug, einen Exkurs gemacht, wirklich als Händler. Habe dort Teile des deutschen und holländischen Aktienbuches übernommen, aber immer bezogen auf die strukturierten Produkte. Habe aber dann ehrlicherweise gemerkt, Christian, ich bin lieber am Kunden, das Handelsding, das ist nicht meins. Und habe mich dort wieder auf meine Stärke, sprich den Vertrieb, besinnt.
Sales kann schon Spaß machen. Ne? Die, ja, die meisten Leute lehnen es irgendwie ab, weil um Gottes Willen Druck und Excel-Sheet und wie viel und so weiter. Aber mir macht es auch riesig Spaß. Ja. Das ist einfach.
Ja, dass der Dialog auch zum Kunden zu fahren mit den Ideen. Also es ist ja weniger, dass wir rausgehen und irgendwas pitchen, was wir natürlich auch versuchen. Aber ich hatte mal ein Chef, der gesagt hat, zum einen haben wir hier nicht Kunden, sondern wir haben Beziehungen.
Ja.
Ja, also wir verkaufen hier keinen Quatsch, sondern wir setzen unser persönliches Leben, bringen wir mit ins Kundengespräch rein und so entstehen Beziehungen. Ja, ich bin nicht da, ich gehe nicht dahin, um Staubsauger zu verkaufen, sondern ich sehe den Kunden die nächsten 10, 20 Jahre und er soll sich positiv an mich erinnern.
Aber willst du eine Apfeltasche dazu, fragst schon, oder? Ja. Die Apfeltasche, die muss man mit.
Topfengulatsche,
dann werde ich schwach. Fragt man das beim McDonald's in Deutschland auch immer? Willst du eine Apfeltasche? Das ist eine typische McDonald's-Kassa-Frage. Wollen Sie eine Apfeltasche dazu?
Gibt's, glaube ich, nicht mehr. Okay, also wenn ich bei Mc's nach McRib gefragt werde, dann werde ich glücklich.
Genau. Na wunderbar. Du, ich ziehe jetzt ein bisschen Tempo an. Die UBS-Sache könnte ich Stunden weitersprechen.
Ich auch.
Es war eine lange Ära bei dir, ein Vierteljahrhundert fast, ne? Ja. Insgesamt mit den Vorgängerinstituten.
Ja, hat Spaß gemacht.
Du hast dann trotzdem entschieden, mal was anderes zu tun.
Richtig. Tapetenwechsel musste her. Ich bin dann zum zweiten Mal nochmal Papa geworden und dann wollte ich mal was anderes machen.
Und was war das?
Es kam noch Corona, das war während der Pandemie, das kam auch noch dazu. Also man hatte ein bisschen Zeit, um nachzudenken. Und dann wollte ich mir mal das Datengeschäft anschauen. Software, Datenentwicklung, bin ich damals zu Solviens gewechselt.
Klingt nach Lösung irgendwie, ne? Soll.
Ja. Klingt nach Lösung, genau. Ja. Da habe ich mich mal reingefuchst, habe noch so ein Six Sigma Black Belt, so Prozessoptimierung obendrauf gesetzt. Also wirklich, ich hatte da mal Lust, wirklich was anderes zu machen, um mich reinzufuchsen. Und vor allen Dingen das zugrunde liegende Stammdatengeschäft hat mich interessiert. Mhm. So, das habe ich dann gesehen, 1,5 Jahre, war fairerweise aber nicht meins. Aber es war interessant.
Und es hat, glaube ich, doch eine wesentliche Rolle gespielt, dieses Big Data reinkippen für deinen aktuellen Job, oder? Über den wir jetzt sprechen, ich habe dich anmoderiert als Head of Sales bei der Getex, ihr gehört zur Bayerischen Börse. Und ich beginne jetzt mal wieder, stell doch mal die Getex den Österreichern vor. Ich habe es im Podcast schon öfter erwähnt, weil ihr aktiv seid und immer aktiver werdet, auch in unserem kleinen Markt, was mich persönlich sehr freut. Sprechen wir mal kurz über die Getex.
Also, kurz Vorstellung. Die Bayerische Börse gibt es einen privatrechtlichen Träger. Ja, und das ist der Münchner Handelsverein. Der hält quasi 100% Anteile an der Bayerischen Börse und die Bayerische Börse betreibt zwei Marktmodelle, wie du möchtest. Das eine ist das klassische Spezialistenmodell, das nennt sich Max One oder auch klassischerweise Börse München und das andere ist das Getex Market Maker Modell. Das heißt, das, was du ansprichst, wo jeder Kunde direkt mit dem Market Maker handelt, also ohne den Makler, wie man es klassischerweise von Börsenplätzen kennt.
Wir hatten heuer schon öfter Kontakt, weil es einen Newsflow zu Getex immer gegeben hat mit Österreich-Bezug. Und ich zitiere mich jetzt selbst durch ein Podcast-Intro aus dem März, nachdem ich beim Börsentag Wien unter anderem mit der Nathalie Richard von der Baader Bank gesprochen habe und da gab es Folgendes, 45 österreichische Aktien auf Getex und bei Baader Direkthandel zu verlängerten Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 23 Uhr werden ab sofort angeboten, handelbar unter anderem auch bei Dadat. Da fallen aus meiner Sicht schöne langjährige Partnernamen rein, Nico Baader, ein Lifetime-Friend und natürlich München verbunden bis geht nicht mehr,
ja.
Ganz klar. Und auch der Ernst Huber mit seiner Dadat. Ja, dieses Angebot 7.30 Uhr bis 23 Uhr, wie wird das angenommen, Lars?
Also wenn ich mir ganz nüchtern die Zahlen anschaue, wenn ich die jetzigen abgelaufenen 5 Monate aus dem 2025er Jahr mit dem ersten Halbjahr letzten Jahres vergleiche, dann haben wir jetzt schon 300% mehr Umsätze in diesen 45 österreichischen Aktien.
Also nur fürs Wow.
Nur auf österreichische Aktien. Mhm. So, warum die verlängerten Handelszeiten? Es wäre einfach zu sagen, dass es der Markt verlangt oder dass der Markt nach einem 24-Stunden-Handel schreit. Das wäre zu einfach. Es geht aber darum, um zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen. So, die früh aufstehen, die können um 7.30 Uhr schon auf die Begebenheiten aus den asiatischen Märkten reagieren. Die können die spät veröffentlichten Unternehmenszahlen aus Amerika spielen. Die können ganz einfach vor der Arbeit in Ruhe ihre Order platzieren.
Das kommt auch noch dazu. Ja. Ja, nicht nur, dass die Märkte schon bekannt sind, sondern dass du Zeit hast, wenn während deines Brotjobs nicht möglich ist. Ne?
Ja. Ob ich jetzt eine Order um 8 Uhr ausgeführt habe mit Limit oder um 7.30 Uhr, das ist dann was anderes, aber zumindest schaffen wir die Möglichkeit, Orders ab 7.30 Uhr zu erfassen. Ja, und immer dann mein Tipp natürlich auch vorsichtig außerhalb der Kernhandelszeiten mit den entsprechenden Limiten zu agieren. Das versteht sich meiner Meinung nach von selbst, aber zumindest ist die Möglichkeit geschaffen.
Und am Abend genauso natürlich, man hat die Zeit auch in Ruhe entspannt vor dem Rechner zu sitzen.
Korrekt. Und ich kann mir in Ruhe nach der Arbeit, nachdem die Kinder vielleicht im Bett sind, mir ein paar Charts anschauen, mir Gedanken fürs nächste Investment machen und das kann ich jetzt eine Stunde länger. Mhm. Also super.
Und welche Rolle spielt der Bader Trading in diesem Zusammenhang?
Bader ist der Market Maker auf GetEx für, in dem Fall österreichische Aktien, aber für die Asset-Klasse der Aktien im Allgemeinen.
Ja. Also für die, die unsere langjährigen Partnerschaften auch kennen, vergleichbar mit, das ist das, was Lang und Schwarz zum Beispiel für Wikifolio darstellt. Wenn ich da Kurse sehe, steckt Bader Trading dahinter.
Es geht um die Darstellung eines liquiden Marktes.
Bader ist natürlich keine Börse und GetEx ist kein Market Maker.
Genau, so wir sind der Handelsplatz. Wir ermöglichen das Zusammenführen von Kauf- und Verkaufsorders und das stellt Bader in dem Fall für die Aktien sicher.
Und ihr beide seid kein Broker und deswegen kommen solche Player wie der Ernst Huber mit der Dadat ins Spiel.
Ernst ist immer im Spiel. Kann.
Ernst ist immer im Spiel und ich bin ja Dadat-Kunde, habe alle meine Musterportfolios dort, auch meine Wikifolios natürlich. Und dort kann ich jetzt auch bei einigen Titeln, Zertifikaten, Aktien oder was auch immer, kann ich GetEx auswählen als Börseplatz. Und so führt sich das alles zusammen.
Mach weiter so, Christian.
Ja, genau. Und dein Job ist es, solche Kooperationen mit den Playern, die wir jetzt genannt haben, einzufädeln und auch zu optimieren.
Genau.
Verstehe ich das unter
Head of Sales? Genau. Also primär, ich bin Head of Sales für die Zertifikate und für die Emittenten, also für das Zertifikategeschäft und die Emittenten. Und mein Kollege, der Werner Lang, der betreut die Order Flow Provider. Das heißt, die Dadat Connection läuft über den Werner und ich würde mich dann um die Emittentenversorgung für deine Zertifikate im Wikifolio kümmern.
Ja, das erwarte ich ja von euch allen. Nein, und es funktioniert auch wirklich gut und es hat sich da wirklich demokratisiert, das ganze Geschäft, auch zu vernünftigen Konditionen und immer engeren Spreads. Gut, wir nehmen in der Früh nach dem Zertifikatewort auf. Wie geht's dir?
Gut, keine Kopfschmerzen, ne? Alles super.
Ich bin auch noch lang geblieben. Wir haben uns den Podcast schon länger ausgemacht und du hast gestern auf der Bühne, also 8 Tage aus Sicht der Sendung jetzt, einen Preis vergeben und hast dir eine Kategorie Sekundärmarkt, ist natürlich klassisch für euch, für eine Börse natürlich. Ne?
Ja, das ist den Award, den ich am liebsten übergebe, neben den Hebelprodukten, weil der Sekundärmarkt,
sage ich auch immer, die beiden,
für die Börse symptomatisch ist. Also das ist unser Kerngeschäft. Ja, das ist nicht der Primärmarkt, der in der Regel bilateral stattfindet. Klar bieten wir auf GetEx auch Zeichnungsfunktionalitäten an. Also auch dort könntest du eine Cash or Share, eine Aktienanleihe zu einer Zeichnung einstellen. Aber der primäre Teil unseres Geschäftes ist der Sekundärmarkt.
Und jetzt spiele ich noch was ein.
Börse aufs Ohr. Herzlich willkommen zum...
Ja, das ist einer meiner Lieblingspodcasts. Ich habe jetzt nur das Mikrofon zum MacBook-Ausgang, deswegen ist es vielleicht ein bisschen übersteuert. Aber man hat ein Gefühl dafür, man hat es vielleicht schon gehört, der GetEx-Podcast Börse aufs Ohr, du auch in der Off-Stimme, du als Moderator und du machst das wirklich wie ein Rockstar. Ich habe dich da erlebt auf dem Börsentag Wien mit einer Folge Vienna Calling mit dem Ernst Huber unter anderem gemeinsam. 10 Folgen jetzt erschienen vom GetEx-Podcast, auch da. Erzähl mir kurz Konzept dahinter, dann Erscheinungszyklus, wie lang dauert eine Folge für die, die es noch nicht wissen, um was es da geht und was ist euer Programm?
Also ich bin ja jetzt seit Mai 23.
Ja, steht zumindest auf LinkedIn. Ja, genau.
Es fühlt sich schon so vertraut an, also seit Mai 23 bei GetEx. Der Vorstand Robert Ertel, der für unser Geschäft zuständig ist, hat gesagt, Mensch Lars, was hältst du vom Podcast? Ich finde einen Podcast super. Habe ich gesagt, okay, mach mal einen Podcast.
Okay, passt.
Ja, passt. Hab ich Lust, fuchsen wir uns mal rein. Okay, was brauchst du einen Podcast? So, und da kam eins zum anderen auf Amazon oder wo auch immer, hast du dein Zeug schnell zusammengekauft. Also es geht weniger um die Hardware, als vielmehr ums Konzept. Und womit fängt, wie bei dir, ein guter Podcast an? Erstmal mit dem Soundlogo. So, dann hat natürlich jeder von der Telekom das schöne Soundlogo, den Wiedererkennungswert im Ohr. Und da haben wir uns sowas Ähnliches von der Agentur Here We Go auf Augsburg komponieren lassen. Wie ich finde, super gelungen. Und du hast recht, es kommt eben rockig daher.
Ja, aber auch deine ganze Moderation und der Stil, ja, so eine Rampensau, ein bisschen im Positiven.
Du, ich muss ja erstmal von mir selbst ausgehen. Sowas höre ich selbst gerne an. Ich will nicht einschlafen. Ich habe eine Viertelstunde morgens, die ich ins Büro fahre oder wo auch immer hinfahre, und ich möchte unterhaltsam kurz übers Börsengeschehen informiert werden. So, und damit komme ich zum Inhalt. Das ist ein kurzer Marktupdate, aber wirklich sehr kurzer, weil ich meiner Meinung nach gibt's geeignetere Plattformen visueller Art, um sich über Kurse zu informieren. Also ich muss ja jetzt nicht jeden Kurs irgendwie runterbeten, aber es ist der Blick hinter die Kulissen. So wie du es auch jetzt hier in deinem Podcast machst, habe ich immer mindestens einen Interviewgast, mit dem ich über Volkswirtschaft, über Charttechnik auch spreche, und dann einen Interviewgast aus der Industrie, der produktbezogene Updates gibt.
So, du sprichst aber auch über Werdegang von deinen Gästen immer ganz kurz, ne?
Ja, weil das so, immer wieder eingebaut, das ist so der Blick hinter die Kulissen. Klar kann jeder LinkedIn lesen, wenn es mal gepflegt ist, aber wenn es die Person eben selber vorträgt, finde ich, das ein super unterhaltsames Format.
Und 10 Folgen sind jetzt bereits erschienen. Yes. Habt ihr einen fixen Zyklus?
Alle zwei Wochen. Und die Dauer, ich peile immer eine halbe Stunde an, aber es eskaliert dann meistens bis zu 40 Minuten. Aber ich sage immer, wenn man da im Fluss ist, dann macht es auch Spaß zuzuhören, und dann fände ich es immer fatal, das irgendwie so abzuwürgen. Also insofern, und wem einzelne Benchmarks zu langweilig sind, der kann sich dann durchklicken auf die nächste Interview-Session. Dann kann man es etwas kürzer gestalten.
Also du hast ja erwähnt, ihr habt das Soundlogo, habt ihr ja professionell erstellen lassen. Man hört es auch, ich mache den ganzen Mist selbst irgendwie für jeden Podcast und für jeden Presenter eigen, aber es ist halt auch irgendwie ein Style. Wie ist das Setup bei euch? Schneidet ihr das in-house dann, um es schnell rauszukriegen, oder habt ihr da auch Partner dazu?
Nee, wir haben einen Partner, die Soundlogo-Agentur Here We Go, die schneidet uns auch die einzelnen Folgen. Dafür haben sie meistens oder in der Regel so 24 Stunden schaffen sie das, und dann ist es dann am nächsten Morgen draußen.
Und die Vorbereitung, du bist der Host dieses Podcasts, du bist der Moderator.
Du, das ist ja eigentlich nur ein Nebenjob für mich, aber schon braucht man schon einen guten Tag, um das, also ich brauche einen Tag, um das vorzubereiten, um mich in den Gast, in die Fragen reinzufuchsen. Unsere Risikoindikatoren, die GetHack seit knapp 10 Monaten veröffentlicht, auch entsprechend zu analysieren. Das soll ja auch gehaltvoll sein. Ja, also es geht ja nicht nur um Smalltalk, sondern dann auch um Inhalte, und dann brauchst du eben Vorbereitungszeit.
Dann schmeiße ich noch einmal einen kurzen Zeitstempel rein. Wir nehmen jetzt Anfang Juni auf. Wie geht's den Risikoindikatoren jetzt gerade circa?
So, GetHack lässt ja 4 Risikoindikatoren berechnen. 2 auf Euro, 2 auf US-Dollar denominierte Basiswerte. Einmal zum einen Intraday, zum anderen langfristig. Warum Euro und Dollar getrennt? Weil wir knapp 60% unseres Flows in US- bzw. kanadischen Aktien sehen auf
GetHack. Kanadischen Aktien?
Ja, wirklich wahr? Ja, ist wirklich. Und zum anderen aber auch Zertifikate, Derivate, Hebelprodukte mit Basiswert amerikanischen Aktien sehr, sehr stark nachgefragt worden, und jetzt schon lange vor dem aktuellen Geschehen in Amerika. Ja, sondern vielleicht auch aus Volatilitätsgründen getrieben. Wie auch immer, sie sind attraktiv, und der Split ist circa 60-40, also insofern haben wir da zwischen Euro und US-Dollar denominierten Basiswerten getrennt. So, und wir haben den Intraday-Indikator, der wird jede Minute neu berechnet, und der langfristige jede Stunde. So, und wenn du mich fragst, wie sie gelaufen sind, dann ist es beim Euro in der Regel sehr relativ kurzfristig. Auf US-Dollar, der hat eine höhere Korrelation von über 0,7, also dort gibt es langfristige orientierte Kunden mit eindeutig ausgerichteten Trades, also sprich, ob es Long- oder Short-Positionierung ist. So, und seit Anfang April tendieren auch beide wieder freundlich. Und ich hoffe, das bleibt so.
Ja, und ihr habt doch immer so die Trader-Stimmung eingefangen. Ihr habt ja da auch Big Data zur Verfügung.
Genau, Grundlage dieser ganzen Risikoindikatorenberechnung sind unsere eigenen Trades. Ja, das ist das, was wir dem Kunden, dem Trader, dem Anleger nach draußen hin sichtbar machen können. Das ist das Asset der Börse. Es gibt verschiedene Indikatoren aller möglichen Agenturen, Börsen, wie auch immer, die haben alle ihre Berechtigung, alle haben unterschiedliche Funktionsweisen, aber das hier ist der echte Getex-Flow. Das ist die Stimmung unserer Anleger mit eindeutigen Long- oder Short-orientierten Trades. Mehr geht nicht, Christian.
In der 10. Folge, in der Jubiläumsfolge, erwähnst du den Maschinenraum. Ja. Was hat's mit dem auf sich?
Als Gast hatte ich den Julius Weiß von HSBC. Und HSBC ist ja auch immer relativ umtriebig mit Webinaren. Und da hat mich dieses ganze Market Making, Behind the Scenes, Hedging, was passiert mit meiner Order und endlich mal mit dem Mythos, spekuliert der Emittent gegen den Anleger. So Mythen mal aufzuräumen und ein bisschen Licht in den Maschinenraum zu bringen. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das ist eine gute Folge, die man auch empfehlen kann. Also der Podcast ist natürlich in den Shownotes verlinkt, auch die Top-Ebene natürlich von der Getex-Homepage. Ihr seid doch Fördermitglied im Zertifikate-Forum Austria seit dem Vorjahr, seit 2024. Warum habt ihr euch entschieden, da diesen Bereich in Österreich zu supporten?
Wir sind ja schon lange im österreichischen Markt aktiv, Getex, also auch weit vor meiner Zeit, bevor ich zu Getex kam. Aber das ist ganz einfach ein Commitment, ein langfristiges Commitment zum Markt. Und wir sind nach wie vor mit allen Banken in Gesprächen, wir sind verbunden. Du kannst, wie du gesagt hast, bei der Datat, wo auch immer, Getex als Orderplatz auswählen. Und natürlich bringt es uns auch ein Stück weit mehr Visibilität, aber es ist einfach auch ein Commitment zum Markt, dass wir hier langfristiger Partner sind.
Wunderbar, freut mich natürlich als Österreicher.
Mich auch.
Und als Beirat des ZFA sage ich auch danke dafür.
Sehr gern.
Eine Frage zu den Anleihen. Die waren ja eine Zeit lang sehr heiß gehandelt, jetzt wieder eine Spur weniger. War das bei euch auch ein Thema?
War auch ein Thema, ganz genau. Die Anleihen aufgrund des Zinsniveaus natürlich, aber auch strukturierte Anleihen.
Ja. Zertifikate sind so verbriefte, genau.
Ja, ja. Also sind sehr, sehr stark nachgefragt worden. Das ist jetzt verständlicherweise wieder ein bisschen abgeebbt.
60-40 hast du genannt, US-Euro.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass Europa ein bisschen ein Comeback erlebt. War dieses 60-40 noch stärker US-Titeln im Vorjahr noch?
War stärker Anfang des Jahres, war es noch US-lastiger, Anfang diesen Jahres. Das ist jetzt wieder noch stärker in Euro reingegangen. Das heißt, die Quote hat sich erhöht. Also ja, ist die Antwort.
Und welchen Trend siehst du persönlich bei der Nachfrage nach Kryptoassets, die sich auch verfügbar sind?
Also es gibt immer mehr ETP-Anbieter, ja. Exchange-Traded Products, die auch auf Getex gelistet sind. Der letzte war Next Asset, Dirk Hess und Vera Klaas mit Bellringing. Jetzt kommt Fortune aus Schweden, ist da. Also es gibt wirklich sehr viele Krypto-Anbieter und auf Getex sind nur Krypto über ETPs handelbar, also nicht die Währung selbst, die auf Getex sich listen lassen. Also Nachfrage ist da und aktuell sind über 105 Krypto-ETPs auf Getex handelbar.
Jetzt haben wir ein paar Trends schon angesprochen, die heuer so sind, also ein bisschen Shift back to good old Europe, was die Aktien auch betrifft. Ja. Der DAX läuft ja gut, der ATX läuft gut. Gibt es sonst noch irgendeinen Trend, den du bemerkst auf Basis der Handelstätigkeit auf eurer Plattform?
Also ein Großteil unseres Geschäftes sind natürlich Hebelprodukte, Anlageprodukte. Wenn ich mir jetzt die letzte Statistik des BSWs, des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere, anschaue, haben Anlageprodukte und dort Discount-Zertifikate wieder leicht zugenommen. Es ist natürlich schwer, bei den jetzigen Marktbedingungen ein längerfristiges Engagement für ein seitwärts orientiertes Anlageprodukt einzugehen. Also wenn ich jetzt auf Index, wenn ich mir Indizes anschaue, bei Einzelwerten mag das ein bisschen anders aussehen, aber ich kann ja, wir beide können jeden Morgen würfeln, wie sich die Märkte entwickeln, je nachdem, welche Meldungen aus Übersee kommen. Also das macht es im Moment nicht einfacher. Die Trends, die wir sehen, sind ganz einfach, dass überwiegend seit dem letzten Jahr schon Einzeltitel stärker nachgefragt werden als Indizes. Und das war für mich überraschend. Die Trendumkehr kam 2023. Und dass da jetzt eine Rank Group, dass da jetzt eine Rheinmetall natürlich die Top-Basiswerte sind, die noch vor Nvidia, MicroStrategy und Tesla eine Rolle spielen, das ist jetzt vermutlich wenig verwunderlich. Aber man muss fairerweise sagen, dass die Emittenten auch dafür gesorgt haben, dass ein entsprechendes Produktangebot vorhanden ist.
Das gehört dazu, natürlich, ja.
Und da schließt sich der Kreis wieder, warum ich für den Preis Sekundärmarkt Produkte brenne, den ich gestern überreichen durfte.
Du hast jetzt Rheinmetall genannt, wundert mich überhaupt nicht, was Deutschland betrifft, aber natürlich neugierige Frage von den 45 Österreichern. Wer ist denn da vorne Year to Date?
Also dieses Jahr Year to Date, die Steyr.
Die Steyr.
Ja.
Mit der heißen Woche.
Ne? Dann rat mal, wer gekauft hat, der Reichel.
In der heißen Woche. In der heißen Woche, ja, genau.
Und dann, ja. Dann die Kontron, die OMV, Strabag, POR, BAWAG, AMS, Osram, ja.
Ja, also durchaus Trader, naja, nicht ganz die üblichen, weil ja. AMS, Osram und Steyr werden aus Österreich heraus nicht so stark gehandelt. Ja. Kontron ist ein Klassiker, auch in den Wikifolios der meistgehandelte österreichische Titel. Ja, und die ganz großen ATX-Werte kommen erst weiter hinten. Da hast du die OMV genannt.
Ja. Genau.
ist natürlich auch ein großer
Die Player. First an zehnter Stelle, die Wienerberger L, Verbund Raiffeisen, erste.
Ja, ja. Na, spannend. Na, ich finde das super. 45 Aktien bei euch gehandelt, das ist in Wahrheit der österreichische Markt. Mehr gibt es da nicht an Titeln, die fließend gehandelt werden und damit auch von einem Player wie Bader quotiert werden können. Weil großes Problem in Wien ist, dass wir fast nur Einheitswerte haben. Mhm. Und die kannst du nicht laufend quotieren dann auch. Ja. Ne? Also kein Market Making sonst möglich. Lieber Lars, was ist das, was dir an dem Job, wie du dir bei der Bayerischen, ich glaube, du bist angekommen, du fühlst dich wohl, was taugt dir dort?
Das ist, wie gesagt, ich muss ein bisschen überlegen, seit wann ich schon da bin, weil sich so lang anfühlt, weil das so weil es so vertraut ist und ich schon so tief im Job, im Tagesgeschehen gleich von Anfang an drin bin. Aber das, was mir Spaß macht, ist, was ich eingangs sagte am Vertrieb, ist einfach zum Kunden rauszugehen, Gespräche zu haben und mit anderen Impulsen, als die ich eigentlich im Kopf habe, zurückzukommen und motivierter weiterzumachen.
Und das Podcasten auch natürlich.
Ne? Und das nebenbei, genau.
Darf ich noch, ist es bei dir auch so, wenn du eine Folge abgedreht hast, dass du sofort mitschreibst, irgendwie Ideen?
Selbstverständlich.
Schon,
selbstverständlich.
Ich mach das auch. Das ist so schön. Also ich kann es manchmal gar nicht erwarten und ich kann mir bei einem Menschen wie dem, der mir jetzt vis-à-vis sitzt, also dieser Herr Lars Reichel hier, vorstellen, dass 14 Tage auch lang sein können, bis man endlich wieder senden darf, oder?
Ja, ist so. Und die Ideen, ich habe da immer mein Excel-Sheet auf und die Ideen, die mir reinschießen, die müssen sofort immer reingeschrieben werden. Was manche Familienmitglieder bei mir nervt, aber wenn ich was im Kopf habe, dann muss ich es auch sofort zu Papier bringen.
Dann schmeiße ich dir noch ein letztes Stichwort hin, das wir im Vorgespräch auch besprochen haben. Gestern wurden wir zum Abendessen bei Raiffeisen eingeladen, bei der Gala, aber hier und da tust du auch gerne grillen.
Ja, ja, in der Tat haben wir im Vorgespräch gemacht, drüber gesprochen. Letztes Jahr hat die DADAT einen Partnertag für Vermögensverwalter ausgerufen und da gab es anschließend ein Grillbuffet abends auf einer Alm. Und ich kam mit dem Wirt, kam aus Berlin irgendwie ins Gespräch mit dem Koch und weil er so einen coolen Grill hatte, matt schwarz mit beleuchteten Tasten und da sagte er, ja, sein Chef hat ihm freie Hand gegeben, ein adäquates Arbeitsgerät auszusuchen und er hat Research gemacht und er hat sich für dieses Modell entschieden hier. So, auf jeden Fall bin ich bei mir daheim in den Grillstore gegangen und ich komme dahin, ungelogen, Christian, am nächsten Tag komme dahin und die haben auf Napoleon 40% Aktion. Und ich bin dahin mit einem Grinsen im Gesicht und bin mit einem noch breiteren Grinsen und einem neuen Grill nach Hause gefahren. Und seitdem gibt's Ente, gibt's Gans, habe ich dies Jahr auf dem Grill gemacht. Und vorgestern gab's auch Paella, eines meiner Schön. Lieblingsgerichte in der großen Plancha. Ja, also das ist meine Leidenschaft.
Ist auch das Schöne an uns Sales-Experten irgendwie, dass man das Kind im Mann irgendwie, wenn ein anderer gut Sales macht, ist man in der Sekunde intuit irgendwie, gell?
Ganz
dass,
genau.
Dass man es auch spürt und hast du da eine Lieblingsspeise vom Selbstgegrillten?
Ja, in der Tat die Paella.
Die Paella.
Ja.
Super. Und Spanien-Fan, Fußball, so irgendwie, oder hilft man als Münchner schon zu den Bayern?
Ich esse lieber Spanisch als,
Spanisch. Lieber Lars, es ist jetzt zufällig 11.11 Uhr. Wir schließen unsere Folge. Die Folge wird am 11. gesendet und am 12. kommt dann dein neuer Podcast, der wiederum der 11. ist, also sehr viel 11 drinnen. Fußball haben wir auch gesprochen, die 11. Ich spiele meine Abspannmusik. Hat mir riesig Spaß gemacht, habe mich sehr gefreut auf diesen Podcast. Wie gesagt, einer der liebsten Podcaster, die ich selbst beim Laufen gern höre, ist mir jetzt vis-à-vis gesessen. An euch da draußen, danke fürs Reinhören in diese Folge. Und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen Dank für die Einladung, Christian, und auch ein Servus und Tschüss von meiner Seite. Danke.
Ciao, ciao und hört in den GetEx Podcast rein.
für deine Vorhaben. Volksbank. Vertrauen verbindet.